Episode 158 von Winter Day Hockey O'Clock. Die große Year-End Review mit Greg Holst.
Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Und so schnell kann es gehen. So schnell sind wir bei der letzten Folge von Win Today Hockey O'Clock im Kalenderjahr 2023. Erst einmal hoffe ich, dass ihr alle dort draußen wunderbare Weihnachten habt. Für uns ein klein wenig komisch, denn wir zeichnen diese Folge einen Tag vor Weihnachten auf und es wird dann auch schon ein Spiel absolviert worden sein in der heimischen Liga über oder ein Spieltag, über den wir noch nicht sprechen können. Aber weil es für uns ein komisches Gefühl ist, heißt es natürlich wie immer, dass wir mindestens zu zweit sind. Und ich kann mir niemand Besseren vorstellen an dieser Stelle, um über das Eishockeyjahr 2023 zu sprechen, als Spielerlegende, Coachinglegende, überhaupt Legende, Greg Holst. Coach, immer wieder schön, dich hier an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock zu haben.
Martin, freut mich, dabei zu sein.
Coach, bevor wir so wirklich zum Jahresrückblick kommen, möchte ich natürlich mit dir auch über die Causa Brady Shaw sprechen. Es gab am 22. Dezember die Übertragung des Spiels Innsbruck gegen Wien. Auf Puls 24 durfte dort das Ganze begleiten bzw. kommentieren und habe natürlich versucht, sowohl beim Head Coach als auch beim Sportmanager nachzufragen, was sich denn da ereignet hat. Man hielt sich sehr bedeckt, im Englischen würde man sagen tight-lipped. Aber wie sehr hat dich diese fristlose Entlassung von Brady Shaw überrascht?
Wow. Es ist immer eine große Überraschung, wenn sowas passiert. MVP ein Jahr früher und der ganze wichtige Spieler für diese Mannschaft. Aber irgendetwas ist passiert. Das ist nicht gestern auf heute passiert. Es war wahrscheinlich Spekulation. Nicht nur einmal, was etwas passiert ist. Es ist wahrscheinlich in Diskussion mehrmals. Weil jeder Spieler macht einen Fehler, ob er ausgeht oder irgendetwas. Und passiert nicht so viel. Aber es ist schade für ihn. Es ist schade für die Mannschaft. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir wissen alle, was passiert ist. Weil andere Spieler können diese Geschichte anschauen und denken, oh, diese Fehler darf ich nicht machen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mir schon auch ein klein wenig mehr Transparenz von der Innsbrucker Organisation gewünscht hätte und dann wiederum, wir alle sind nicht in den Schuhen vom Head Coach, in den Schuhen der Vorstände, in den Schuhen auch von Brady Shaw, wir wissen nicht, was passiert ist und das gilt dann eben auch zu respektieren, wenngleich wir wahrscheinlich beide anders damit umgegangen wären. Aber das bringt mich dann natürlich auch zur Frage, bei dir als Trainer, gab es da mal eine disziplinäre Maßnahme, die du setzen musstest? Ich meine, das Benching nach einem schlechten Shift oder vielleicht einem blöden Fehler auf dem Eis, das kann dann schon mal passieren. Aber gab es für Off-the-Ice-Stuff Dinge, wo du dann disziplinäre Maßnahmen ergreifen musstest?
Ja, nicht unbedingt so wie die Brady Shaw Situation, aber einmal in meinem ersten Jahr, wir haben einen Spieler weggeschickt, weil die Kondition hat nicht gepasst. Er hat nicht gut gespielt, hat seinen Vertrag verloren. Er war aus zu viel Partytime. Aber das Brady Shaw, aber das war über eine längere Zeit. This is plötzlich passiert. So ähnlich wie Corey Perry in Chicago in the NHL heuer. Es ist ungefähr die gleiche Situation. Auf Ice, etwas ist passiert. Es wäre gut auch in der Corey Perry Situation zum Wissen, was passiert ist. Weil die anderen Spieler schauen diese Geschichte an und sie werden sicherlich diese gleiche Fehler machen.
Und so bleiben eben vielen Leuten nur Spekulationen, an denen wir uns natürlich nicht beteiligen wollen, denn der Sinn und Zweck dieser Folge ist Year in Review. Wir blicken auf das zurück, was das Eishockeyjahr 2023 durchaus spezifisch auch für die Winter Day Eishockey League gebracht hat, aber auch fürs österreichische Nationalteam. Wir blicken auf das, was sich im internationalen Eishockey getan hat, im Positiven wie im Negativen. Und wir werden in der Mitte dieser Folge etwas debütieren lassen, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Wird dann auch einen gesonderten Timecode in den Shownotes geben zu etwas, das wir 70 in 7 nennen. Wer da jetzt schon ganz neugierig geworden ist, bitte direkt hinspringen, hat natürlich auch mit Greg Holtz zu tun. Aber en Detail wird es noch ein paar Minuten dauern, bis wir auch dort darauf zu sprechen kommen. Deswegen möchte ich erst einmal damit beginnen, was eigentlich immer am Anfang des Jahres ist oder relativ gesehen am Anfang des Jahres, nämlich die Playoffs. Mein Jahreswechsel, Fight um die Top 6, Fight um die Top 10 und dann bekommen wir Pre-Playoffs serviert und endlich dann auch die Playoffs. Und das war wahrscheinlich eine der spektakulärsten Playoff-Campaigns, an die ich mich in den letzten eineinhalb Dekaden erinnern kann, weil wir zweimal ein Spiel 7 bekommen haben. Wir hatten in den Pre-Playoffs ein alles entscheidendes Spiel 3. Auch das erstmalig in der Winter Day Eishockey League. Da ist sehr viel Tolles passiert. Und wenn wir jetzt diese ersten 3-4 Monate des Jahres hernehmen, wie blickst du auf all das, was passiert ist, zurück?
Well, natürlich. Die Leistung, was Linz gebracht hat letztes Jahr, war eine große positive Überraschung, das ist klar. Aber wenn ich denke zurück an Bozen gegen Salzburg in diesem Finale, siebte Spiel, wie es passiert ist, 4 Overtimes in Spiel 5, das war die perfekte Werbung für Eishockey, nicht nur für die Zuschauer, aber für die Spieler, für die Coaches, für die TV-Leute. Das war ein unglaublich spannender Finale. Und du spielst das ganze Jahr 50, 60 Spiele und du stehst auf einmal in Game 7 im Finale. Was für ein super Gefühl für die Spieler und für die ganzen Zuschauer.
Lass uns doch ganz klein wenig bei Linz bleiben, weil ich glaube nicht, wir beide haben sehr häufig über Linz gesprochen. Wir haben uns auch oft mit Phil Lukas unterhalten. Wir beide finden das, obwohl wir neutrale Beobachter des Geschehens sind, extrem toll, dass Linz wieder on the map ist, als Hockeytown, die Fans wieder in der Halle sind, diese Mannschaft tolles Eishockey spielt. Und das hat seinen Ausgangspunkt genommen in einer richtig guten Phase in der Vorsaison. Und dann kam aber der Hänger. Und man ist überraschend in die Pre-Playoffs gegangen und musste sich dann durch diese Knochenmühle Pre-Playoffs überhaupt in die Playoffs kämpfen und hat dann gegen den Leader gespielt. Ist noch dazu von Bozen gepickt worden. Und dementsprechend natürlich auch das Narrativ, ja, die wissen schon, warum sie die Linzer nehmen. Die glauben, dass sie mit denen ein einfaches Spiel haben. Und dann entfaltet diese Serie, diese unfassbare Dynamik und es geht auf einmal in Spiel 7. Und wir waren ja auch beide vor Ort bei Spiel 7. Wie sehr hast du diese Serie verfolgt? Wie schön war es für dich auch zu sehen, dass das Linzer Eishockey zurück ist? Und was sind deine Erinnerungen an dieses Spiel 7?
Boah, nicht vergessen, dass Linz zurück ist. Mit Philipp Lukas als österreichischer Coach. Die Linzer Verein ist so wichtig für diese Liga auch. Wenn du denkst zurück, wenn ich Trainer war für 9 Jahre. Jedes Spiel für Jahre war ausverkauft. Knapp unter 5000 Zuschauer. So, was sie erreicht haben in dieser Serie. Hier ist was passiert. Bozen ist klar Favorit. Und sie müssen gewinnen. Linz, ein super Jahr gehabt. Rutsch in den Playoff. Keine Erwartungen. Kein Druck. Auf einmal, du stehst in Spiel 7, 8 Minuten vor Schluss, du bist 2-1 vorne. Lebler hat eine super Scoring Chance und einen Knockschuss. zum 3-1 und wahrscheinlich Aufstieg in der Semis. Super Saves von Harvey. Kommt zurück, auf einmal ist 2-2 und Overtime, wir wissen alle, was passiert ist. So, eine Mannschaft hat viel Druck gehabt, eine Mannschaft hat kein Druck gehabt und du siehst, was passieren kann, genauso wie in 2019 St. Louis Blues NHL rutschen in den Playoff, in jeder waren sie letzter Platz, kein Druck und auf einmal mit einer guten Tormannleistung ist alles möglich.
Und die Art und Weise, wie viel Lukas dann auch mit Stefan Gaffel umgegangen ist, der diesen Fehler bisweilen zu verantworten hat, denn wir haben es dann auch anders aufgearbeitet, hätte ein Verteidiger anders besser abgesichert, dann wäre es auch nie zum Alleingang von Dustin Gaisley gekommen und zum Game-Winning-Goal dann in der Overtime. Und wie er eben sich vorhin gestellt hat und aber trotzdem gesagt hat, er ist froh, dass er diese Erfahrung machen konnte, weil nur durch Fehler lernt man und wird auch besser. Das war für mich so ein klein wenig der Coaching-Moment des Jahres. Als du das gehört hast, was hast du dir gedacht?
Well, wir haben ganz genau, Martin, wir haben über das geredet. Ich habe Gaffel etwas im Schutz genommen. Okay, er hat einen Fehler gemacht mit dem Schreiben, er rutscht in der Bande. Aber wo war der Freitag auf dieser Zeit, falls etwas passiert? Beide Freitag waren komplett unterwegs. Sicher Gaffels Fehler. Aber ein Verteidiger muss durchstehen, falls etwas passiert. Dafür wird lernen. Er hat einen guten Charakter. Er ist ein sehr guter Spieler. Diese Fehler macht er nie wieder. Und Philipp Lukas hat es richtig gehandelt. Hier ist die andere Seite. Wenn Leber schießt als Top-Torjäger, diese super Chance plus Nachschuss zum 3-1, wir reden nicht über Gaffel. So, es ist nicht nur ein Fehler, es ist mehrere Sachen in ein Spiel, in eine Saison, in eine Serie.
Und das ist dann auch das Schöne und gleichzeitig das Brutale an Eishockey, dass du die ganze Saison weit über 60 Spiele dann bisweilen auch absolvierst und dass es dann auf vielleicht ein, zwei Plays tatsächlich drauf ankommt, ob du sie machst oder eben nicht. Und auf diese ein, zwei Plays ist es dann auch in der Finalserie angekommen. Und ja, mir ist schon bewusst, es gab Halbfinalserien, aber wir skippen die jetzt ein klein wenig, weil beide eben schon nach 5 Spielen auch beendet waren. Aber wenn du ans Finale denkst und wenn du an die Tatsache denkst, dass es zum ersten Mal seit der Saison 2010-2011 im Finale ein Spiel 7 gab, was kommt dir als erstes für eine Erinnerung in Sinn?
Well, es gibt nicht besseres, ob es die NHL ist oder Win-Today League. Spiel 7 ist alles. I mean, ich war mehrmals in a Best of 5 in der letzten Spiel. Einmal gegen Wien haben wir gewonnen 1-0 in 5 entscheidende Spiel. Gegen KC haben wir verloren in 5 entscheidende Spiel in Overtime. Es gibt nicht besseres, weil es ist so viel Emotion. Ein Fehler kann der Unterschied sein. Und wenn wir denken zurück, Spiel 7, 2, 3, 4 Minuten vor Schluss, was ist passiert? 1-0 für Bozen, Frank kriegt Alleingang. Und der Nachschuss, super Save auf einmal, sie kommen zurück. Rafa steht allein in der Slot, sehr gefährlich, ein bisschen Defensive Breakdown. 1-1. So schnell kann das passieren. Und natürlich, was passiert ist bei der Siegestor am Rücken vor Schluss, ist ein defensive Fehler, was Bozen fast die ganze Serie hat nicht gemacht. Der Spieler geht weg von seiner Position. Genaway hat die Scheiben. Ich muss keinen Namen sagen. Topspieler rutscht aus in Richtung Scheiben. Die Scheibe kommt zurück. Genaway, komplette Sieg zum Tor, no block shot, Handgelenk, Tipp-in von Meyer, 2-1. Du siehst, ein kleiner Fehler, wie eng es wirklich ist.
Wie ist es für dich, jetzt als eben TV-Experte so ein Finale zu begleiten und generell auch Playoffs? Du hast es als Spieler gehabt, du hast es als Trainer gehabt, aber wie ist es jetzt als eigentlich Unbeteiligter und trotzdem direkt Involvierter.
Wow, es ist wirklich super. Wenn du denkst an Spiel 5, okay, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber 4 Overtimes, ich war nicht für 1 Sekunde müde. Wie kann das sein? Weil du bist so aufgeregt, du bist im Spiel, die Zuschauer on the edge of the seats, unglaublicher Abend. Ja, du bist im Spiel, die Einzige, was du nicht machen kannst, du bist kein Coach und du bist kein Spieler. Und du siehst Sachen, was passiert, oh Maria. Genauso wie in das lange Spiel Overtime, dafür. In die erste Overtime, wir haben gesehen, wie ein Powerplay für Salzburg. Aber was passierte noch? Sie konnte kein Tor schießen. Auf einmal, Bozen hat neues Leben. Und auf einmal, sie sind wieder zurück im Spiel, wie ein Tennisspiel. Die Ups and Downs. Und auf einmal, ein super Sieg. 4. Overtime. Spieler mit der gebrochenen Nase. Gewinnen Spiel 6. Und natürlich Game 7 war ein mega Highlight für die ganze Saison.
Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht auch in der aktuellen Saison wieder das eine oder andere Spiel 7 serviert bekommen. Mit einem Championship für eine Mannschaft endet die Saison und mit Saisonende gibt es dann leider auch viele Retirements und es gab außergewöhnlich viele in dieser Saison, nämlich von Arrivierten, von großen Eishockey-Namen. Und ich zähle jetzt einfach mal die auf, die wir auch immer wieder behandelt haben. Das Retirement von Thomas Koch, von Daniel Oberkofler, von Mario Altmann, der nicht retired, der spielt sehr erfolgreich in der Alps Hockey League, aber jenes von Martin Schumnig, Raphael Rotter ist auch in der Alps Hockey League zu Werke gegangen, Kevin Moderer, Jamie Fraser, Marc-André Dorion spielt noch ein klein wenig in der Alps Hockey League, Andrew Sarauer, Bernhard Starkbaum. Das sind große Namen, die die Liga über viele Jahre und teilweise auch Jahrzehnte geprägt haben. Und mit diesen Leuten, die ich aufgezählt habe, sind 7.288 Bewerbsspiele verloren gegangen an Erfahrung. Unzählige Titel. Und bei Thomas Koch, den Erstgenannten in dieser Liste, hat es vor ein paar Wochen oder vor eineinhalb Wochen mit Ausstrahlung dieses Podcasts und dieser Episode auch die überfällige Ehrung gegeben, dass die 18 in Klagenfurt nicht mehr vergeben wird und unter das Halbdach gezogen wird. Inwieweit ist das, was sich da vollzogen hat im Sommer, für dich auch klein wenig als Generationswechsel zu beschreiben, wenn du die ganzen Namen hörst, die auf einmal eben nicht mehr in der Winter Day Ice Hockey League sind?
Boah, erstens alle super Namen, Kork, Starkbaum, Oberkofler, alle sehr, sehr gute Spieler, super Kredit. Hey, aber Martin, so ist es. Du hast eine Phase in deinem Leben, wo Eishockey ist absolut im Mittelpunkt und dein Laufbahn auf einmal kommt zum Schluss. Das ist Sport. Aber diese Leute werden wir nicht vergessen. Das ist die Nummer, die Retired Numbers, Track the Cowcats mit der Koch. Diese Spieler werden vermisst, aber du denkst zurück und du lächelst schon ein bisschen, wie gut sie waren und die Leistungen, was wir gesehen haben über Jahre. Unglaubliche Leistungen, diese konstante Leistung über 10, 12, 15, 18, 20 Jahre. Ganz beeindruckend. Sie haben verdient eine schöne Zeit in Pension. Natürlich keine Pension. Sie sind aber andere Berufe. Aber nicht vergessen, jeder Spieler, das ist nur eine Phase von jedem Spielers Leben.
Und all die genannten und noch viel mehr, die vielleicht vergessen worden sind, wir vermissen euch in der Tat, aber sind extrem dankbar für die unfassbaren athletischen Leistungen, die wir über all die Jahre dann auch miterleben durften. Wenn wir unseren Blick noch auf die aktuelle Saison in der Winter Day Ice Hockey League richten und wir zeichnen das zu einem Zeitpunkt eben vor Weihnachten auf, wo dann mit Erscheinen dieser Episode schon wieder eine Runde gespielt worden sein wird. Und was aber trotzdem feststeht, ist, dass Hydrofeava AV19 in jedem Fall Tabellenführer bleiben wird. Was glaube auch feststeht, ist, dass dieses Führungsquintett, Sextett weiterhin sehr nah beieinander ist. Also beginnt sich langsam schon auch so richtig zu separieren und die Spreu trennt sich auch vom Weizen. Aber wenn wir auf die Liga blicken, wie sie jetzt gerade dasteht, was sind für dich die großen Stories, was ist für dich bisher vielleicht die große Story des Herbst und des frühen Winters?
Well, es sind sicher mehrere. Linz hat bestätigt, dass das nicht Glück war letztes Jahr. Fehervar. Wir haben nicht so viel gewusst über Fehervar. Harry mit 36 Punkten, Topscorer. Aber was hat sich geändert in Fehervar? Okay, Kiss ist gekommen als Coach. Okay, das hat funktioniert. Junge Tormann, 22, Horvat, 30 Spiele, 2,24 Tor gegen, fast 93% Save Percentage. Oliver Watt, zweite Tormann, auch sehr stark. So, wie wichtig ist ein Tormann-Leistung? Sie sind Nummer 3 in Penalty Killing, Nummer 3 in Powerplay. This Mannschaft ist gefährlich. Und sie sind gefährlich, weil sie haben zwei sehr starke Tormänner. Und mit zwei starken Tormännern, eine Mannschaft hat Selbstvertrauen. Eine super Geschichte, eine ganz interessante Situation mit Coach Kiss, eine sehr, sehr positive, positive Geschichte, wie es jetzt wahrscheinlich Geschichte Nummer 1 in dieser Liga.
Und ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Ich habe das am Donnerstag vor Weihnachten getan. Mir Hydrofever AV19 angesehen. Ich kann es nur allen empfehlen, sie anzusehen. Das ist eine tolle Mannschaft. Die sind unfassbar tief besetzt. Ich glaube, Istvan Terbocz ist aktuell noch verletzt. Aber wenn der dann retourniert, das ist schon ein sehr, sehr komplettes Team. Und wenn dieses Goaltending und auch das Level des Special Teams Play Bestand hat, dann werden die dann sicherlich auch hierzulande noch sehr, sehr viele überraschen können. Glaube, bevor wir es mit der Eishockey League dann auch belassen und in Richtung eines kleinen Spezialprojektes dann wechseln, habe ich nur eine Frage. Gerade eben, weil wir das einen Tag nach einer Salzburger 1-7 Niederlage auf heimischem Eis aufzeichnen gegen den HC Pustertal. Was ist los in Salzburg?
Oh, nicht vergessen, für 3 oder 4 Wochen haben sie auch eins verloren.
In Klagenfurt.
So, irgendetwas stimmt nicht in Salzburg. Das ist mein Gefühl. Und wir, Tirol hat gestern, ich glaube, 5 Tore von Thompson Schuss gehabt. Wie oft sehen wir das? Was nie. Es kann passieren, die Mannschaft ist immer noch gefährlich. Aber irgendetwas stimmt nicht in Salzburg. Ihr weißt, der Coaching Change, der Trainerwechsel nach McIlvain ist ein bisschen anders. Das ist klar. Aber dass du 7-1 und 8-1 verlierst, es ist nicht nur der Coach. Glaub mir. Es ist auch die Spieler. Sie können den Meistertitel gewinnen, aber es wird verdammt schwer, schwerer wie letztes Jahr. Es gibt 3, 4, 5 andere Mannschaften, die gewinnen können. So, ich glaube, dass Salzburg, wenn sie das nicht schnell regeln können, werden sie den Meistertitel nicht gewinnen.
Und das wäre sicher eine der großen Überraschungen und damit hätte auch etwas weiterhin Bestand, nämlich hat es seit Liga-Neugründung noch nie einen Titel-Hattrick gegeben. Das zeigt dann schon auch, wie immens schwierig, dass tatsächlich ist, 3 aufeinanderfolgende Jahre auch bis ganz zum Schluss das beste Eishockey zu spielen. Das beste Eishockey würde ich meinen, hast du über viele Jahre sicherlich in Österreich auch gespielt, das österreichische Eishockey auch mitgeprägt und nicht nur deine Spielerkarriere, auch deine Trainerkarriere, auch dein Leben fürs Eishockey. Das wird in den nächsten Wochen hier an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock großes Thema sein. Es wird eine eigene Serie geben anlässlich deines 70. Geburtstags, der dann im Februar begangen wird, wo wir in 7 Folgen jeweils auf eine Dekade deines Lebens zurückblicken. Diese Serie heißt 70 in 7. Die wird komplett auf Englisch aufgenommen. Und sie wird am 3. Januar debütieren. Und für all diejenigen, die von Greg Holst nicht genug bekommen können, und da gibt's sicher mehrere tausend dort draußen, bei denen das der Fall ist, würde ich jetzt anraten, einmal bitte kurz die Ohren spitzen. Denn das Nachfolgende ist eine Weltpremiere. Der hochoffizielle Trailer von 70 in 7. 70 in 7. A Win Today Hockey O'Clock Original. The hockey life of Greg Holst finally gets its very own series on Win Today Hockey O'Clock. 70 years in 7 episodes. How does it make you feel when you hear that you'll be turning 70 years old in February?
Actually, it's a very good question you ask, because when I turned 60, it really didn't feel any different than 50. But this one here feels a lot different. It's actually hard to believe where the time has gone.
It is time to look at an incredible hockey life, a journey that started in Montreal.
And I have the skates at home, or actually, I think I have them here. Leather skates, soft, loose skates that mom and dad bought me, I think for 95 cents, they were used. And at approximately 5, at the oldest 6, I put those on and tore across the ice. And I vaguely remember that. My mother has better adjectives to describe that first time. I vaguely remember, but that was the start. And when she saw me fly across that ice, she goes, "Oh boy, let the fun begin."
A hockey journey that led to the NHL and Europe.
We go into these games, it was tough. A lot of fighting and dirty. And it was really a tough, great life, but tough way to live. So anyway, the Rangers offer me another 2-year contract. 60-20. You have seen the contract visually. I said, well, why am I not getting a 1-way contract? Thinking I should be. Don't ask me why. Then I got a call from Derek Holmes from Hockey Canada. And he said, "Greg, would you be interesting to go to Germany, to Mannheim?" I say, "Why?" Like, I didn't have a connection to Europe. He said, "Well, here's what's happening. Players are going over now in their careers, having great careers, Europe, whatever." I said, "Oh." So I met Derek Holmes, and I was going to Mannheim for $30,000 US plus bonuses. That's net. That's a lot of money. So I'm going to Mannheim. Now, Darryl Maggs was a defenseman who was going to Innsbruck. And I guess his agent must have been Danny McCann, who became my agent after. Mannheim all of a sudden needed a defenseman, so we kind of made a swap.
Hello, fans of Greg Holst. My name is Lawrence Satcharuk. My friends call me Satch. Greg Holst, what can you say? Funny, 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 awesome guy. I met Greg while playing professional hockey. We were young, and both Greg and I were following our dream to play in the National Hockey League. As my brother-in-law, I can honestly say Greg is one of the most unselfish people you will ever meet, on and off the ice. Greg has made hockey his entire life, playing, teaching, and mentoring.
Hear from friends, hear from family, hear about one of the most passionate individuals the sport of hockey has ever seen. From dropping F-bombs on Austrian television.
It's a fucking Coldplay scandal. There's the fucking 5 gig drive for 5 minutes, and then this is fucking nicht normal.
Wird man da Protest einlegen von vieler Seite?
Fucking absolute.
To sights not many people get to see.
I'm sure you've been getting a lot of good stories about Greg's life so far, but I just want to touch on what it was like growing up with him as a father. We always had a lot of fun growing up, my brother Taylor, myself, and Dad. We'd play a lot of sports, hockey, baseball, basketball, football, even hit balls at the driving range from as far back as I can remember. It's funny thinking back. No matter what game we played, he always seemed to be the biggest kid and have the most fun.
All the fun, all the drama, all the stories, all 70 years of Greg Holst's life for hockey will be coming your way
on 70 in 7. Every Wednesday, starting January 3rd, 2024. Only on Win Today Hockey O'Clock.
Win Today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh,
muss ganz ehrlich gestehen, ein klein wenig Gänsehaut hat es mir schon aufgezogen. Da hat unser Haus- und Hof-Audiotechniker Alex in der Audio-Hexenküche wieder Brillantes geleistet und einen tollen Trailer fabriziert. Wie geht's dir damit zu wissen, dass bald alle Welt die Chance hat, ganz tief in dein Eishockey-Leben einzutauchen?
Well, Martin Drabber, das oft diskutiert, die war eigentlich ein bisschen skeptisch, das weißt du. Aber jetzt, wenn wir angefangen haben mit meinen ersten 10 Jahren und meinen zweiten 10, so viel interessante Geschichte, so viel gute Erinnerungen. Wirklich eine tolle Idee. Martin, es war eine tolle Idee. Und danke.
Ich freue mich tatsächlich jetzt schon, das dann auch veröffentlichen zu dürfen. Macht immens Spaß, so oder so mit dir über Eishockey zu reden, aber dann wirklich auch auf dieses Leben, das geprägt von Hockey war, und ich nenne es auch durchaus absichtlich ein Leben fürs Eishockey, das dann auch einer jüngeren Generation mit auf den Weg zu geben, aber auch der vielleicht älteren Generation das nochmal feil zu bieten, dass sich das auch deine Eltern beispielsweise anhören können. Das ist schon was ganz Spezielles und freue mich da auch immens drüber, ein kleiner Teil des Ganzen zu sein. Wie gesagt, Folge 1 debütiert dann am 3. Januar, ab dann wöchentlich, so lange, bis du dann auch deinen 70. Geburtstag feierst. Und ich weiß, das ist ein Thema, über das du noch nicht allzu gerne reden magst. Deswegen würde ich vorschlagen, wenden wir unseren Blick in unserem Jahresrückblick hier bei Winter Day Hockey O'Clock auch noch auf das, was sonst so in der Eishockey-Welt passiert ist. Und da möchte ich mit dem schon fast traditionell ersten Titel, der im Eishockey-Jahr vergeben wird, beginnen. Das sind immer die World Juniors, die durchgeführt werden, und dass es einen neuen World Junior Champion gibt. Und das war im Jahr 2023, natürlich muss man schon fast sagen, Team Canada. Natürlich angeführt von Connor Bedard, dem nächsten ganz großen Star des Sports. Und du bist jemand, der die World Juniors eigentlich schon fast religiös verfolgt, weil es eben auch das einzige Best-on-Best-Turnier ist, das es gibt, solange die NHL nicht bei Olympia mitspielt oder alle Profis für die Weltmeisterschaften freigibt, was natürlich utopisch ist. Aber wie blickst du auf die vergangenen U20-Weltmeisterschaften, auf die vergangene U20-Weltmeisterschaft, so ist richtig, zurück?
Und nicht vergessen, in Kanada, über diese Tournee ist in Kanada ein großes Geschenk über die Weihnachtszeit und die Silvesterzeit. Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute schauen diese Tournee an. Und wenn diese Tournee in Kanada ist ausverkauft, 18.000, 19.000, 20.000 Zuschauer. So wichtig und so groß ist es. Natürlich ist es sehr eng, es sind viele gute Mannschaften. Heuer ist USA, aber ich glaube 10 First Round Picks. Ich glaube, sie sind Favorit, die USA heuer. Aber letztes Jahr, was Bedard gemacht hat mit seinem Scoring und seinem Leadership mit 17 Jahren alt. Absolut beeindruckend. Und was macht er in die NHL? Körperlich nicht groß, aber sehr stark. Er bringt auch diese unglaubliche Leistung. Er macht Pässe und schießt Tore, was die anderen Leute, die anderen Topspieler, ihre Köpfe schütteln. So, was für eine Geschichte letztes Jahr. He was the machine for Team Canada. Sie haben den Gold gewonnen und Bedard was the leader.
7 Spiele, 9 Tore, 14 Assists, 23 Punkte und das, obwohl jeder weiß, dass er der Dreh- und Angelpunkt ist, obwohl jeder natürlich versucht, gegen ihn noch besser, intensiver, härter zu verteidigen als ohnehin schon. Das nötigt dann auf diesem hohen Niveau schon extremen Respekt ab. Was mir auch großen Respekt abgenötigt hat, war eine Leistung, die das ÖEHV-Nationalteam betrifft. Eine, die wir seit 2 Jahrzehnten nicht mehr hatten, nämlich in 2 aufeinanderfolgenden Jahren auch tatsächlich in der A-Gruppe zu verbleiben. Das letzte Mal, dass das passiert ist, das war unter deinem guten Freund Ron Kennedy. Und im vergangenen Mai war das erneut der Fall. Und wir hatten erst Mitte Dezember die Gelegenheit, sehr ausführlich über das ÖEHV-Nationalteam zu sprechen, als wir mit Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt ein Gastspiel hatten, 2 Tage oder einen Tag vor dem 2-tägigen 4-Nationen-Turnier. Und du hast da auch schon ausführlich über die Entwicklung gesprochen. Aber nehmen wir an, es hört jetzt gerade jemand zu, der das vielleicht nicht gehört hat, diese Episode, oder das ÖEHV-Nationalteam nicht ganz so lang und breit verfolgt. Wie fasst du die Entwicklung zusammen? Wie siehst du das Nationalteam der letzten 1-2 Jahre und diese Leistung mit dem Klassenerhalt in 2 aufeinanderfolgenden Jahren? Wie siehst du das auch im historischen Kontext?
Well, ich glaube, es ist beeindruckend, weil wenn du denkst, wie wichtig ist Eishockey in Österreich? Du schaust Länder mit weniger Leute, Finnland, sie haben 300 Eishalle, Österreich hat 50, Schweden hat 380 Eishalle, 10 Millionen Leute. So, in diesen Ländern, wie wichtig ist in der Schweiz, wie viel Eishalle in der Schweiz, wie wichtig ist Eishockey. So, was diese Mannschaft leistet, sie haben ungefähr 100 Spieler, österreichische Spieler, die spielen in der Profi-League in unser Land. Und dann hast du ein paar Spieler Ausland, ich glaube 20 in Europa, ein paar NHL-Spieler. Du musst eine Mannschaft formieren von dieser kleine Zahl vom Spieler. So, was sie, wie sie spielen, das ist wirklich beeindruckend. Deswegen müssen wir und sollen wir, auch wenn sie Spiele haben gegen gute Gegner, wir müssen positiv sein und wir müssen diese Spieler unterstützen. Nicht vergessen, zurück mit Ron Kennedy. Ron Kennedy, sicher der beste Coach, was je in Österreich war, auch in Villach, Nationalteam. Wir haben auch 6-7 kanadische Spieler gehabt mit Staatsbürgerschaft. Aber jetzt, diese Mannschaft ist formiert mit ein österreichischer Spieler. Sie bringen die Kameradschaft pass, the Coaching ist gut und sie haben Erfolg genug, dass wir sollen sie applaudieren.
Und dem ist nichts hinzuzufügen. Was es im Eishockeyjahr 2023 ebenfalls gegeben hat, war der historisch erste Titelgewinn einer Profisportmannschaft in Las Vegas. Die Vegas Golden Knights haben sich tatsächlich den Stanley Cup geholt in einer intensiven Finalserie gegen ein letztlich zu ersatzgeschwächtes Florida. Ich meine, wenn mir die Verletzungen Revue passieren, durch die Spieler sich teilweise durchgequält haben und das Matthew Tkachuk dann nur ein Schatten seiner selbst war in den Stanley Cup Finals und man auch wieder sieht, was für ein Beating die Spieler am Weg zum Cup nehmen. Aber Vegas, Cup Champion, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Well, wenn du denkst, Rick, an Vegas gegen Edmonton war wahrscheinlich die beste Serie von, und Vegas hat gewonnen. Aber wann war das? Vor 4 oder 5 Jahren, in ihrem ersten Jahr, sie waren im Finale. Aber sie haben die Mannschaft umgebaut mit ein paar komische Bewegungs mit Fleury und ein paar andere Spieler. Aber sie haben 6 große, starke Verteidiger. Okay, sie haben diese Spieler geholt. Jetzt hast du eine gute Tormannleistung. Okay, es muss nicht super sein, aber es war sehr gut. Und du hast bei den Stürmern 4 Linien und jede Linie war gefährlich. Jede Linie konnte Tore schießen. Natürlich, du hast Stone und Eichel, your stars, Marteschow. Aber 6 große, starke Verteidiger war der Schlüssel, defensiv sehr stark. Schade, der Finale war ein bisschen zu einfach für Vegas, weil du hast es richtig gesagt, Florida, unglaublich viel erreicht, aber sie waren wirklich short man, viel Verletzungen. Sie haben kein Gas mehr gehabt in ihrem Tank.
Und wir beide müssen wahrscheinlich schon auch ein klein wenig, im Englischen heißt es to eat crow. Im Deutschen würde man es übersetzen wahrscheinlich mit zu Kreuze kriechen. Wir müssen da schon auch sagen, wir beide waren sehr kritisch, was den Jack Eichel Trade anbelangt hat. und dann führt er sie tatsächlich ein Jahr später zum Stanley Cup. Also mit zum Stanley Cup. War ein großer Baustein. Aber spannend auch zu sehen, dass sowohl bei Vegas als auch bei Florida kein Spieler im Kader war, der mehr als 10 Millionen Dollar pro Jahr verdient. War diese Finalserie oder diese Stanley Cup Final vielleicht auch ein klein wenig das Ende der Teams, die von einem oder wie bei den Edmonton Oilers zwei Superstars mit hohen Gehältern dominiert werden?
Well, nicht vergessen, wenn du mit McDavid verdienst, ich glaube 12,5 Millionen Dollar. Wenn du zeigst zu McDavid, okay, du bekommst 10 Millionen und verkaufst noch zwei Spieler und du gewinnst den Stanley Cup. Er sagt sicher ja. So, Vegas hat es richtig gemacht. Schau Toronto, vier Spieler haben über 40 Millionen und sie können nicht gewinnen. So, Hut ab, ja, we ate some crow, das ist wichtig. Aber wie sie die Mannschaft umgebaut hat mit den Verteidiger und die Stürmer und der Tormann, Hill im Tor. Beeindruckend, wie Management diese Mannschaft formiert hat und natürlich mit der Salary Cap, sie haben das sehr, sehr gut organisiert.
Was ebenfalls beeindruckend war und beeindruckend ist, dass Österreich schon wieder einen Top 10 NHL Draft Pick hatte. Dieses Mal sogar einen Number 5 or 5th Overall Draft Pick mit David Reinbacher, der von deinen Montreal Canadiens gezogen worden ist. Du hattest an dieser Stelle auch schon den Scoop, dass du aus der Detroit Red Wings Organisation gehört hattest, dass er auf ihrem Draftboard sogar noch weiter oben war. Aber wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, Marco Rossi, Top 10 NHL Draft Pick, Marco Kasper, Top 10 NHL Draft Pick und jetzt David Reinbacher, könnte das so die nächste Golden Generation sein à la Vanek, Grabner, Raffel?
Ja, ohne Frage. Das ist fantastisch. Mit was Vanek erreicht hat, du denkst zurück an Thomas Puck und Brenner und Davis und alle Leute, was in die NHL gespielt haben. Und so wie du sagst, Raffel, Grabner, Vanek, wow. Ja, das ist die nächste Generation. Du hast davor gesagt, auf einmal du bist 35, 33, du spielst nicht mehr. Die Karriere ist vorbei. Jetzt kommt die nächste Generation, aber ich zeig's dir, was Rossi erreicht hat. Wenn du denkst zurück ein paar Jahre, ein Jahr nicht dabei wegen Covid, ein junger Mann mit seinen Träumen in Eishockey spielt nicht für ein Jahr. Und er kommt zurück letztes Jahr, du hast gesehen, okay, American Hockey League, ein bisschen NHL, aber heuer, er schaut kräftiger aus, starker aus, er ist Nummer 2 in der Rookie Scoring. Letztes Spiel, a fight, ein Tor, 2 Assists, first star in the game. A beeindruckende Leistung von Rossi und Hut ab zu diesem jungen Mann.
Das definitiv und wir hoffen dann natürlich auch, dass es Marco Kasper und David Reinbacher sehr bald vergönnt sein wird, in die NHL dann auch zu springen. Aktuell Marco Kasper beim Farmteam der Red Wings und David Reinbacher in Diensten des EHC Kloten.
Darf ich was sagen über Reinbacher?
Her damit.
Ja, weil ich war in Montreal, der Draft und alles. Und wenn du bist 17 Jahre alt und du spielst in der Schweiz als Verteidiger oder Stürmer, 17-Jähriger, und du hast viel Eiszeit und du machst viele Punkte, das ist nicht einfach, es ist nicht nur Glück, dass Montreal ihn gedraftet hat. Und du hast es richtig gesagt, ich war bei der Golfen in der Beaconsfield Golf Club in Montreal. Und Ross Yates, Ex-Top-Spieler in der Schweiz auch und Profispieler, ist ein Scout für Detroit. Und ich habe ihn gefragt, hey Yates, was denkst du über Reinbacher? Ich sagte, Holste, wir haben ihn gehabt als Nummer 4. So, ein Super Bowl von den Montreal Canadiens.
Wir haben über so viele positive Dinge gesprochen. Natürlich ist es nicht immer nur Licht, sondern es gibt in der Eishockey-Welt auch Schatten und seltener ist das deutlicher geworden als vor ein paar Wochen, als Adam Johnson auf extremst tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist, als ihm der Schlittschuh eines Gegners die Halsschlagader aufgeschlitzt hat und er verbluten musste. Und das Schlimme kann dann manchmal auch durchaus schön sein, das darf man jetzt nicht falsch auslegen, weil man dann sieht oder weil es manchmal solche ganz furchtbaren Dinge braucht, um zu sehen, dass die Eishockey-Welt dann doch noch zusammenrücken kann und innehält und man dann natürlich auch versucht, aus solchen Dingen zu lernen. Und in diversen europäischen Ligen ist der Halsschutz eigentlich ab jetzt beziehungsweise spätestens ab nächster Saison dann auch verpflichtend vorgeschrieben, auch auf IIHF-Ebene. Und das ist dann auch das Gute, dass daraus entstanden ist. Aber wie hast du auf diese Nachricht des Ablebens von Adam Johnson reagiert und alles, was danach passiert ist?
Ja, Tragödie. Mein Herz war gebrochen für seine Familie und alles. Das ist ein Freak-Accident. Letzte Woche auch in Kanada oder USA, ein 11-Jähriger mit Schutz, mit alles, komplett geschützt, bekommt die Scheibe in seiner Nacht, in das Neck, und ist gestorben. Das ist 1 in 10 Millionen, was passieren kann. Das ist, du siehst, wie Schicksal, was passieren kann im Leben und im Sport. Aber das mit Johnson und dieser junge Spieler, das ist, dein Herz ist gebrochen, es ist schwer zum Anschauen. Du kriegst die Gänsehaut für die falschen Gründe, aber du siehst, wie gefährlich Sport sein kann.
Und wie schnell es dann auch manchmal tatsächlich vorbei sein kann. Eigentlich ein eher trauriges Thema, um das Jahr zu beenden, aber vielleicht dann auch etwas, das die eine oder andere Person nachdenklich macht oder zum Nachdenken denn auch bringt, was vielleicht Prioritäten anbelangt und dergleichen. Es ist tatsächlich die letzte Folge des Jahres gewesen vom Winter Day Hockey O'Clock. Möchte mich an dieser Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern danken für die vielen 1000 Stunden tatsächlich des Zuhörens. Hoffe, dass ihr einigermaßen gut unterhalten worden seid mit dem Content, den wir liefern dürfen. Es gibt natürlich auch im kommenden Jahr wöchentlich jeden Mittwoch Winter Day Hockey O'Clock ab dem 3. Jänner, also ohnehin schon in einer Woche, dann sogar mit 2 Folgen, in der Früh immer die reguläre, am Abend dann immer die 70-in-7-Folge, wo die große Eishockey-Karriere, das große Eishockey-Leben von Greg Holst auch nochmal Revue passiert gelassen wird. Coach, nachdem wir das zwar vor Weihnachten aufzeichnen, aber es nach Weihnachten ausgestrahlt wird, wünsche ich dir an dieser Stelle schöne Weihnachten und allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Eishockey-Jahr. Bleibt diesem wunderbaren Sport treu und wir sehen uns dann in alter Frische bei dir vor allem vollständig ausgeruht nach einem tollen Urlaub spätestens im Februar bei Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Bruneck und beim Kärntner Derby Anfang Februar. Freue mich drauf, Coach. Danke sehr.
Martin, vielen Dank. Merry Christmas zu euch, deine Familie, alle Eishockey-Fans und eigentlich alle Leute. Gesund bleiben, viel Spaß haben. Und genieß jeden Tag in deinem Leben.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit
mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsvoll.
Nice move.